Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Manchmal kann man im Wald dieses komische Bellen hören, was sich ein bisschen heiser anhört. Das ist ein Rehbock, der sich in der Regel irgendwie erschreckt hat und darauf aufmerksam machen will, dass irgendeine Gefahr im Wald unterwegs ist. Unser heutiges Thema handelt auch von einer Gefahr im Wald, die ist aber nicht ganz so offensichtlich, denn es handelt sich um Zecken. Zecken sind keine Insekten, sondern Spinnentiere. Zum Vergleich, Insekten haben 6 Beine und 4 Flügel, während die Zecken lediglich 8 Beine haben. Weltweit gibt es über 900 Arten, in Deutschland sind lediglich 20 relevant. Die meisten zeigen schon in ihrem Namen, worauf sie es abgesehen haben, Igelzecke, Fuchszecke. Wer da von der deutschen Namensgebung her ein bisschen herausfällt, ist der gemeine Holzbock, also der ernährt sich nicht von Holz. Alle Zecken sind Parasiten und ernähren sich vom Blut ihrer Wirte. Man unterscheidet weltweit 2 Hauptgruppen von Zecken. Das eine sind die Lederzecken, das andere die Schildzecken. Letztere zeichnen sich dadurch aus, dass sie so eine Art Außenskelett haben. Bei dem gemeinen Holzbock ist das sehr auffällig. Die Weibchen, die haben nur einen Schildansatz. Der Hinterleib, der sich durch das Aufsaugen des Blutes sehr weit ausdehnen kann, ist sichtbar, während die Männchen bei der Art nahezu vollständig bedeckt sind. Zecken durchlaufen mehrere Stadien, in der Regel 3. Einmal als Larve, dann als Nymphe und hinterher als erwachsenes Tier. In jedem Stadium brauchen die Zecken Blut und suchen sich dann teilweise auch verschiedene Wirte. Das fängt dann meistens mit kleinen Mäusen an, bis dann hinterher der Endwirt, sei es der Igel, der Fuchs oder dann auch Nutztierrassen oder gar der Mensch gefunden ist. Sowohl Männchen als auch Weibchen von den Zecken benötigen Blut. Die letzte Blutmahlzeit des Weibchen ist meistens dann auch die ausgiebigste, wo sich dann eine Zecke auch mal ordentlich vollsaugen kann. Es gibt 2 Jagdmethoden von den Zecken. Das einmal ist wirklich die aktive Jagd nach einem Wirt. Die andere ist eher ein Auflauern. Das ist auch mit so die häufigste Jagdmethode bei uns. Dazu klettert die Zecke an einem vielfrequentierten Ort, auf einen Grashalm zum Beispiel, hält sich mit den Hinterbeinen fest und die beiden vorderen Beine werden T-förmig ausgestreckt, denn an dem befindet sich das Haller-Organ. Dieses Organ, da ist man sich noch nicht so hundertprozentig sicher, was es denn alles kann. Man geht davon aus, dass es sowohl Stoffe vom Schweiß wahrnehmen kann, eventuell auch hell-dunkel und Vibrationen. Wenn jetzt also ein Wanderer an einem Feldweg entlang geht, kann die Zecke ihn auf mehrere Arten feststellen und sobald er nur mit dem Hosenbein am Gras vorbeikommt, hält sich die Zecke direkt fest. Von da aus krabbelt sie dann irgendwie an den Körper ran und sucht sich eine Stelle, wo sie relativ leicht am Blut kommen kann. Das sind häufig Kniekehlen. Laut Literatur sind auch häufig die Hinterseiten der Ohren betroffen, wobei ich das aus eigener Erfahrung nicht bestätigen kann. Ich hatte schon fast überall Zecken, Bauchnabel, Rücken. Also wenn die Zecke nicht schnell genug einen vernünftigen Ort findet, wo sie Blut saugen kann, dann nehmen die in der Regel alles. Ja, hat die Zecke dann einmal den Ort erreicht, dann benutzt sie ihre Mundwerkzeuge, um die Haut aufzureißen. Diese Rissstelle füllt sich dann ein bisschen mit Blut und das wird aufgesaugt. Da der Körper gerade des Menschen auf sowas vorbereitet ist, initiiert die Zecke auch noch ihren eigenen Speichel. Der hat unter anderem einen gerinnungshemmenden Stoff drin, damit das Blut schön flüssig bleibt. Gleichzeitig ein Betäubungsmittel, dass man den Stich nicht spürt. Ein paar entzündungshemmende Stoffe, damit das körpereigene Immunsystem nicht auf die Einstichstelle reagieren kann. Und obendrauf noch einen Klebstoff. Wenn die Zecke sich festbeißt, verankert sie sich mit ihrem Stechapparat mit so kleinen Widerhaken im Körper. Und dieser Klebstoff soll das nochmal zusätzlich befestigen. Deswegen bekommt man die Viecher am Ende auch so schwer wieder aus dem Körper raus. Ein großes Problem, was gerade der Mensch mit Zecken hat, ist die Tatsache, dass die Zecken sehr viele Krankheiten übertragen können. Bevor ich auf die Krankheiten zu sprechen komme, einmal kurz zur Erklärung, wie diese Krankheiten dann überhaupt jetzt in den Menschen kommen. Die Zecke nimmt ja nicht nur eine Blutmahlzeit zu sich, sondern hat vorher auch andere Wirte. Dort infiziert sie sich meistens selbst mit irgendwelchen Erregern, ohne selbst an der Krankheit zu erkranken. Ist die Zecke jetzt am Endwirt angekommen, saugt sie natürlich Blut auf. Blut enthält sehr viel Wasser und damit die Zecke ein bisschen effektiver arbeitet, pumpt sie einen Teil des Wassers zurück in den Körper ihres Wirtes. Dabei werden diese Krankheitserreger mit übertragen. Das passiert aber nicht sofort, sobald die Zecke anfängt zu saugen, sondern erst, wenn sie schon einen Teil des Blutes in sich hat. Deswegen haben viele Krankheiten wie Borreliose ein Zeitfenster, wo man sagt, wenn man die Zecke früh genug rauszieht, kann da eigentlich nichts passieren. Ja, wenn wir schon mal bei der Borreliose sind, das ist eine Bakterienerkrankung. Gegen die gibt es leider kein Impfmittel für den Menschen. Und es ist eine Krankheit, die man sich theoretisch durch jede Zecke einfangen kann. Je nach Region können nämlich die Infektionsraten bei den Zecken selbst bei 35% liegen. Wird die Zecke schnell genug entfernt, kann in der Regel nichts passieren. Dennoch bei 1,5-6% aller Fälle findet eine Infektion statt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Mensch dann auch erkrankt, weil die Prozentzahl ist nochmal wesentlich geringer. Borreliose ist eine meldepflichtige Krankheit, das heißt, wenn der Arzt das mitbekommt, dann muss er das dem Robert-Koch-Institut auch mitteilen und da wären pro Jahr ca. 30 Fälle pro 100.000 Einwohner gezählt. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine kleine Dunkelziffer, aber da hat man mal so eine Größe. Ja, wie verläuft die Borreliose? Das ist unterschiedlich. Am bekanntesten ist der Begriff der Wanderröte. Um die Einstichstelle herum bilden sich nach ein paar Tagen ja ein roter Punkt bzw. roter Fleck, der dann auch immer größer wird und irgendwann ja wieder die normale Hautfarbe annimmt. Und das kann theoretisch über den ganzen Körper wandern. Muss man sich so ein bisschen vorstellen, diese Bakterien, die vermehren sich immer weiter und wandern dadurch. Solange die Wanderröte sich auf die Haut beschränkt, geht es noch. Richtig problematisch wird es, wenn sie später in Organe und Gelenke reingeht, weil dann auch mit Medikamenten nicht mehr viel gemacht werden kann und man im schlimmsten Fall eine chronische Erkrankung hat. Auch was die Krankheiten angeht, die man hinterher bekommen kann, ist es total unterschiedlich. Ich habe Menschen kennengelernt, die hatten Gelenkprobleme, Leute, bei denen die Nerven angegriffen waren, was dann teilweise sogar zu einer nervlichen Lähmung geführt hat. Meistens kommen diese schweren Verläufe dann hervor, wenn eine Borreliose-Erkrankung nicht frühzeitig erkannt werden kann. Die Leute, die ich kenne, die haben diese Erkrankung auch schon sehr früh bekommen. Mittlerweile sind die Ärzte da ein bisschen mehr drauf bedacht, auf sowas wie Borreliose zu achten. Früher war das noch eine recht unbekannte Krankheit. Ich selbst habe es auch schon geschafft, mir eine Borreliose einzufangen. Wenn das frühzeitig erkannt wird, ich hatte damals das Glück, dass das mit der Wanderröte auftrat, wusste also selbst schon vor dem Arzt, was ich hatte, dann gibt es Medikamente, die recht heftig sind. Die nimmt man auch nicht nur eine Woche ein, sondern 2 bis 3 Wochen. Man wird ein bisschen sonnenempfindlich, also man sollte dann nicht allzu oft in der Sonne unterwegs sein, sonst gibt es sehr schnell Sonnenbrand. Und bei mir war das auch so, dass in den ersten 3 Tagen die Medikamente recht heftig gewirkt haben, als ob ich besoffen gewesen wäre. Das hört sich im ersten Augenblick lustiger an, als es ist. Da ich mit Menschen zusammenarbeite, die ein freiwilliges Jahr machen, empfehle ich denen auch hinterher immer einen Borreliose-Test zu machen. Den kann eigentlich nahezu jeder Arzt durchführen. Ist halt nur das Problem, wenn man wirklich dann jedes Jahr so einen Test machen wird, das wird nicht viel bringen, vor allem wenn man schon mal infiziert war. Ja, kommen wir noch zu einer anderen Krankheit, die sehr bekannt ist. Das ist FSME. Ich werde mich jetzt davor hüten, das komplett auszusprechen. Problematisch bei dieser Viruserkrankung ist, dass sie im schlimmsten Fall eine Hirnhautentzündung verursachen kann. Diese kann auch tödlich enden. Die Chance, sich zu infizieren und auch diese Hirnhauterkrankung zu bekommen, ist relativ gering. In Deutschland haben wir leider mit steigender Tendenz so unter 600 Fälle pro Jahr. Das heißt auch nicht, dass es 600 Todesopfer pro Jahr sind, sondern einfach Menschen, die sich damit infiziert haben. Und bei den meisten Menschen ist es wirklich so, dass es sich lediglich um ja, eine grippeartige Erkrankung handelt, die dann auch ganz schnell wieder abklingt. Gegen FSME kann man sich impfen lassen, wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Es ist nur nicht wirklich immer sinnvoll, das zu tun. Also die angesprochenen Freiwilligen, die bei uns arbeiten, denen raten wir das nicht, weil wir einfach nicht zu dem FSME-Risikogebiet gehören. Wer einen Blick mal auf die Karte werfen möchte, der kann mal auf unserer Facebook-Seite vorbeigucken. Da werde ich nachher noch eine Karte vom Robert-Koch-Institut verlinken, wo im Augenblick die Risikogebiete sind. Und selbst bei diesen Risikogebieten heißt es nicht, dass wirklich jede Zecke mit FSME infiziert ist, sondern nur ein kleiner Teil. Was den Krankheitsverlauf angeht, ist es ein bisschen schwierig. Als erstes hat man ja, eine Art Grippe. Ja, und danach kann es sehr unterschiedlich verlaufen. Teilweise kommt es noch zu einer zweiten Grippewelle. Die kann aber auch mal Jahre später auftreten. Was man so einigermaßen festgestellt hat, ist, dass Erwachsene wesentlich häufiger von einem schweren Verlauf betroffen sind als Kinder. Die scheinen das besser abzukönnen. Also wenn man in den Risikogebieten unterwegs ist, sollte man sich auf jeden Fall impfen lassen, weil wenn man einmal erkrankt ist, dann kann er nur ganz schlecht geholfen werden. Das ist dann meistens nur Symptombekämpfung. Die Borreliose und FSME sind die bekanntesten Krankheiten, die Zecken übertragen können. Die können aber auch noch wesentlich mehr Krankheiten übertragen. Die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, weil die von der Bedeutung her noch wesentlich geringer sind. Was im Jahr 2019 eine große Rolle gespielt hat, war das Auftreten einer subtropischen Zeckenart, die nochmal ein ganzes Stückchen größer ist als unsere einheimischen Arten und die wahrscheinlich auch andere Krankheiten übertragen kann. Ja, wie kam diese Riesenzecke nach Deutschland? Dazu sei gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass sie in Deutschland aufgefunden wurde, nur durch den Klimawandel hat die Möglichkeit, auch im Winter in Deutschland zu überleben, weil die Winter halt einfach nicht mehr kalt genug sind. Diese Zecken werden häufiger von Zugvögeln oder teilweise von Urlaubern mit Hunden eingeschleust und es ist sehr wahrscheinlich, dass die sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte in Deutschland etablieren werden. Inwieweit die andere Krankheiten mitbringen, sei mal dahingestellt. Die Tiere, die mit Vögeln unterwegs sind, die können natürlich auch mal dann so exotische Sachen wie Fleckfieber oder Krim-Kongo-Fieber übertragen. Aber wenn die sich hier etabliert haben, können sie eigentlich auch nur die Krankheiten übertragen, die ihre Wirte haben. Die Behörden und auch das Robert-Koch-Institut sind ja darauf vorbereitet, würde ich jetzt nicht sagen, aber die halten die Augen offen, dass nicht irgendwelche Epidemien von exotischen Krankheiten sich bei uns breit machen und das deutsche Gesundheitssystem, dem traue ich ehrlich gesagt auch zu, mit sowas klarzukommen. Und wenn man sich mal die ganzen Zahlen von Toten durch Zeckenstiche in Deutschland anguckt, also ich glaube, der Straßenverkehr ist viel, viel gefährlicher. Dennoch wird halt in Deutschland immer ziemlich viel Panik mit Zecken gemacht. Ich kenne das noch aus meiner Grundschulzeit und ja, da möchte ich jetzt noch mal zum Ende auf ein paar ja, urbane Mythen zum Thema Zecken eingehen. Also Zecken fallen nicht von Bäumen auf ihre Opfer drauf. Die hängen wirklich meistens in den Rändern, wo hohe Gräser sind, wo sie sich dann festhalten und versuchen nach ihrer Beute ja, zu greifen. In großen Wiesen, zumindest in Naturschutzgebieten, wo ich öfters unterwegs bin, kann man eigentlich meistens gefahrlos durchgehen, weil da keine Zecken sind. Es liegt aber auch ein bisschen an der Witterung. Unsere Zecken sind teilweise darauf angewiesen, dass es wenigstens ein kleines bisschen feucht ist. Im Sommer verziehen die sich meistens, weil es einfach zu trocken ist. Und gerade die letzten beiden Jahren, da konnte ich wirklich wochenlang durch die Gegend laufen, durchs hohe Gras, ohne eine einzige Zecke zu haben. In feuchteren Jahren sieht das ganz, ganz anders aus. Natürlich bin ich auch nicht von Zecken verschont geblieben in diesem Jahr. Ja, wie entfernt man eine Zecke richtig? Während meiner Kindheit hieß es dann Öl draufträufeln, dass die Zecke dann von alleine loslässt, weil sie das Öl unangenehm findet. Oder dass man sie im Uhrzeigersinn rausdrehen soll oder sogar gegen den Uhrzeigersinn. Mittlerweile gibt es ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen Zecken-Chipkarten und irgendwelchen Spezialzangen. Ich mache das immer noch ganz klassisch mit den Fingernägeln, ziehe sie einfach raus. Es ab und zu passiert ist, dass dann mal ja, der vermeintliche Kopf bzw. die Beißwerkzeuge drinne bleiben. In Kinderzeiten war da immer ganz groß Panik angesagt, weil sich der Kopf ja theoretisch weiter bis zum Herz durchfressen kann, was Schwachsinn ist. Also das wird dann eingekapselt und wächst irgendwann mit raus. Es kann sein, dass an der Stelle halt eine Infektion stattfindet, aber keine Angst, der Kopf, der frisst sich nicht weiter. Eine kurze Anmerkung noch zum Thema Globuli gegen Borreliose. Ich habe starke Zweifel, dass diese funktionieren. Mehr sage ich dazu nicht. Was auch häufig ein Thema ist, gerade in Bildungseinrichtungen, dürfen zum Beispiel Kindergärtner, Lehrer oder irgendwelche Naturpädagogen Zecken bei Kindern entfernen. Auf der einen Seite ist es ein in Anführungszeichen medizinischer Eingriff, diese zu entfernen. Auf der anderen Seite könnte man es auch als unterlassene Erste-Hilfe-Leistung verstehen. Man muss vielleicht unterscheiden, geht es nur darum, die Zecke vom Körper zu entfernen oder zurückgebliebene Beißwerkzeugreste mit einem Skalpell im schlimmsten Fall zu entfernen. Also bei Ersteren würde ich sagen, das darf man beim Zweiten eher nicht. Am besten kommt man, wenn man irgendwie schriftlich festhält, dass man Zecken in der Einrichtung entfernt, dass das als Erste-Hilfeleistung angesehen wird. Man kann sich dann auch eine Einwilligung der Eltern geben lassen. So eine Art Vordruck von der DGUV in Nordrhein-Westfalen werde ich mit auf die Facebook-Seite packen. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. So, das soll es dann zum Thema Zecken für heute gewesen sein. Kommen wir zur Hausmeisterei. Ja, ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert, bis jetzt eine neue Folge rauskam. Ist jetzt nicht so, dass das bei mir eine Sommerpause ist. Es ist eher das komplette Gegenteil. Im Sommer habe ich ja meine Hauptarbeitszeit, Pflege von Naturschutzgebieten. Und da bin ich ehrlich gesagt teilweise froh, wenn ich einfach nur auf der Couch liegen kann, um mich auszuruhen. Also nicht wundern, wenn das in den nächsten Jahren hoffentlich genauso sein wird. Ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues. Ich versuche immer noch, endlich mal einen Interviewpartner vor das Mikrofon zu bekommen. Ich hoffe, das wird jetzt auch zur nächsten Folge endlich mal klappen. Wobei jetzt auch die Zeit beginnt, wo ich ziemlich viel auf Fachtagungen bin. Hört sich erstmal gut an, dass man da einfach ein Mikro mitnehmen kann, aber dafür bin ich leider nicht ausgerüstet. Ja, ansonsten möchte ich noch unbedingt was nachholen, was ich damals in der ersten Folge versprochen habe, nämlich eine Podcast-Empfehlung bei jeder Folge rauszugeben, was ich jetzt immer sträflich vernachlässigt habe. Deswegen möchte ich heute einfach mal methodisch inkorrekt vorstellen. Zwei Physiker, die auf lustige Art und Weise wissenschaftliche Paper vorstellen. Klingt erstmal mega langweilig, ist aber sehr unterhaltsam und dann teilweise auch 3, 4 Stunden am Stück. Also wer Zeit hatte, längere Zugfahrt, soll ruhig mal bei den beiden reinhören. Wie immer möchte ich mich am Ende der Episode bei Anomalia Art für die Comics bedanken, beim Museum für Naturkunde in Berlin für die Tierstimmen und diesmal auch bei Frank Dräger von der Survival- und Wildnisschule, der mich auf die Handlungsempfehlung für Zecken aufmerksam gemacht hat. So, das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.